Ja, geliebte Geschwister in Christus Jesus, der Friede Gottes und der Friede Christi. In unserer Zeit erleben wir ja das Gegenteil. Wir erleben Spannungen, Konflikte, Kriege. Der Unfriede kam in die Welt und herrscht seither. Warum? Weil die Sünde in die Welt eingedrungen ist, und zwar durch den Unglauben des Menschen, der den Bruch zwischen ihm und seinem Schöpfer bewirkt hatte. Unglaube, Misstrauen und Zweifel an Gott führte zur Zielverfehlung des Menschen. Und der Unglaube ist die Wurzel aller Sünden und Kränkungen, alle übrigen folgen ihr. Ja, der fehlende Friede ist ein markantes Kennzeichen der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken, Geschichte bestand immer aus kriegerischen Ereignissen, die man mit Jahreszahlen belegte. Und das wird vorerst leider so bleiben, trotz vieler Anstrengungen der Regierungen, Frieden herbeizuführen und zu bewahren. Und die Sicherheitskonferenzen unserer Tage, sie zeigen stets eine Welt in Unordnung auf. Und die von den Menschen ersehnte Änderung, sie wird kommen, aber erst dann vollständig eintreten, wenn einmal die gesamte Schöpfung durch Christus mit Gott ausgesöhnt ist, in den uneingeschränkter gegenseitiger Liebe sein Herz erfreut. Ja, seit Adams Tagen sind die Menschen eifrig bemüht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, und ihr großes Ziel ist, glücklich zu werden, aber ohne Gott. Und sie gestalten die Welt zu ihrem eigenen Vorteil. Sie genießen diese Welt und beuten sie aus bis zum bitteren Ende. Und sie verschreiben sich der Kunst und Wissenschaft, ersinnen sich Götter, die sie schützen und segnen sollen. Und sie versuchen es mit jeder erdenklichen Regierungsform, von der Diktatur bis zur Demokratie, auch der Demokratie Schweizer Art, zu einer besonderen. Die Welt soll besser werden, aber der Fortschrittsglaube des Menschen hat sich stets als eine Belastung erwiesen, die seinen wahren Fortschritt aufhielt. Und vieles, was heute so lobend hervorgehoben wird, hatten doch viele Generationen vor uns bereits ausprobiert. Schon das alte Rom war doch eine Republik, das alte Athen eine Demokratie. Die Gesetze Roms sind noch immer der Maßstab, an den sich unsere Rechtswissenschaft ausrichtet. Und Griechenland war die Wiege der Philosophie, und die Gelehrten unserer Tage kehren immer noch darauf zurück. Und Israel hatte das Gesetz, die Propheten und Schriften, die einzige Gottesoffenbarung aus göttlicher Hand, die die Menschheit jemals besessen hat. Dennoch hat die Menschheit ihr Ziel aus sich heraus nicht erreicht. Sie hatte nie die Kraft dazu, denn sie ist der Sünde verfallen, schwach und verkommen. Ja, man könnte sagen, ihr wurde gewahrlich genug Gelegenheit gegeben, sich selbst zu befreien. Aber all ihr Bemühen musste vergeblich bleiben. Vor 2000 Jahren, da strahlten Jesu irdischer Dienst, sein Opfertod und seine Auferstehung neue, nicht geahnte Lebenskraft aus. Jedoch, wie häufig wurde diese Erkenntnis hochgehalten. Wenn wir die Werte des christlichen Abendlands uns anschauen, dann sind sie ein Spiegelbild menschlicher Fehlwege. Es gab zwar immer wieder Lichtblicke, wie in den Tagen der Reformation, als Gottes Wort wieder auf den Leuchter gestellt wurde. Doch heute, da die Menschen weltweit Gottes Wort in ihrer jeweils eigenen Sprache lesen können. Achten Sie die Bibel, Ihre alleinige Hoffnung, gering. Und bald wird die Menschheit einen aus ihrer Mitte verehren, der das goldene Zeitalter herbeiführen wird, von dem der Mensch schon immer träumte. Aber sein Traum wird erschreckend kurz sein, und mitten im scheinbaren Frieden wird er genötigt, die größte Heeresmacht aufzustellen, die die Welt je gesehen hat, um den letzten Rest wahrer Gottesverehrung auszulöschen, der auf der Erde übrig blieb. Dann aber kommt der Christus Gottes, der Messias Israels, und durch ein Wort vernichtet er das schreckenverbreitende Kriegsvolk. Und erst dann bringt er den Menschen, was sie stets ersehnt haben, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und er verleiht die Kraft, die ihnen fehlte, um all das auszuleben. Ja, liebe Geschwister, auch wir Gläubigen, die Auserwählten, Heiligen und Geliebten Gottes, sehen uns heute nach Frieden in unserem Leben. Und wie segensreich wird unser Lebensweg, wenn er vom Wort Gottes geprägt ist. Unser Glaubenswandel ist stets von der Erkenntnis Gottes und seines Christus abhängig. Und zur Erkenntnis seines Willens führt uns allein geistliche Weisheit und geistliches Verständnis, wie von seinem Wort bezeugt, wie in unseren Freizeittagen schon immer wieder betont. Und daher wird jeder, der Gott wohlverehrend wandeln will, sein Herz zu einer Wohnstätte seines Wortes machen. Nur die im Wort gegründete geistliche Weisheit kann die Grundlage für unser gesamtes Lehren und Zusprechen sein. Und nur so werden unser Denken und Handeln von der überwältigenden Gnade geprägt und durch das Band der Liebe zusammengehalten. Gott hat uns durch die Dahingabe seines geliebten Sohnes teuer erkauft und beansprucht uns rechtmäßig als sein Eigentum. Und unser Verhalten und unser Wandel sollen nicht von einer augenblicklichen Laune oder Stimmung abhängen, sondern uns als Leser oder Hörer des Wortes der Wahrheit ausweisen. Ja, geliebte Geschwister in Christus, gerechtfertigt nun aus Glauben, dürfen wir mit Gott Frieden haben. So haben wir am Römer 5,1 gehört. Friede ist ohne vorherige Versöhnung unmöglich. Und Versöhnung ist ohne Rechtfertigung unmöglich. Zuerst müssen wir frei von aller Verurteilung sein, bevor wir Frieden mit Gott haben können. Er kann seine Feinde nicht als seine Freunde behandeln, ehe ihre Sünde nicht gerichtet wurde. Und deshalb kann die Versöhnung nicht eher kommen, als bis es keine Verurteilung mehr gibt. Darum ist Rechtfertigung die Grundlage unseres Evangeliums. Wir sind mit Gott versöhnt worden, denn den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde, zum Sündopfer gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. 2. Korinther 5,21. Darum gibt es für uns kein Gericht mehr, weder jetzt noch zukünftig. Sein Sohn litt für uns als unser Sündopfer. Und wir wurden am Kreuz Christi gerichtet, und darum werden wir nicht mehr für unsere Sünden vor den Richterstuhl geladen. Nur durch unseren Stand als Gerechtfertigte durch Christi Blut können wir in Gottes Nähe kommen, versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Vergessen wir also nie, die Versöhnung gründet sich auf Rechtfertigung. Bevor die Sündenfrage nicht klärend beantwortet ist, kann kein Friede mit Gott erlebt werden. Aber gerechtfertigt nun aus Glauben dürfen wir mit Gott Frieden haben. Die praktische Erfahrung des Friedens folgt nicht immer gleich. Rechtfertigung ist allein von Gott abhängig, überhaupt nicht von uns. Unser Friedensempfinden ist aber von sich ändernden Gefühlen bei uns abhängig und wechselt in dem Maß, wie weit wir die Gnade erfassen. Rechtfertigung durch das Sündopfer bildet die Grundlage. Weil unser Retter die Sünde trug, hindert ihn nichts mehr daran, dem Sünder die Hand der Freundschaft entgegenzustrecken. Aber Versöhnung ist eine besondere Gnade. Versöhnung stellt den Frieden zwischen Gott und seinen Geschöpfen wieder her. Und sie umfasst die Erde und die Himmel, weil Christus für alle starb und Gott jetzt im Frieden mit allen verharrt, ja sogar seine Feinde bittet, Frieden mit ihm zu schließen. Und das ist das Evangelium für heute. Und dort, wo es geglaubt wird, kommt es zu gegenseitiger Aussöhnung. Heute dürfen wir die große Wahrheit bekannt machen. Gott ist versöhnt. Liebe Geschwister, Rechtfertigung gründet sich auf dem, was Gott getan hat. Der Friede aber auf dem, was er ist. Ohne vorangegangene Rechtfertigung wäre Friede unmöglich. Aber der Friede ist eine Gnadengabe, die diese noch weit übertrifft. Viele Gläubige haben jene Unerschütterlichkeit, diese feste Gewissheit, diese überstrebende Freude, die wir heute Vormittag gehört haben, nie erlebt, die Rechtfertigung allein nicht verleihen kann, sondern nur der zusätzliche Friede. Alles, was er uns bringt, gibt Gott uns durch den einen Mittler, Jesus Christus, der nicht nur die Sünde ans Kreuz trug, sondern zugleich auch der einzige Weg ist, der in Gottes Nähe führt und in die noch größere Gnadengabe Zutritt gewährt, nämlich die gegenseitige Aussöhnung. Heute gibt es die Bedeckung der Sünden durch sühnenden Opfer nicht mehr. Alles liegt jetzt offen vor Gottes Augen. Unsere Sünden sind nicht nur vergeben, sondern wir sind freigesprochen und in Gottes eigene Gerechtigkeit gekleidet. Jetzt, da seine Hand uns an sein Herz zieht, da zieht er sich zu sich selbst und enthüllt uns sein Herz vollkommen. Durch Jesus Christus haben wir Zutritt in Gottes Gegenwart. Und in ihm sind alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Durch ihn haben wir Zutritt im Glauben in diese Gnade, in der wir alle Zeit stehen. Der Christus hat Frieden gemacht. Und für uns Gläubige besteht schon hier und heute keine Notwendigkeit zum Streit untereinander oder mit unseren Mitmenschen. Uneinigkeit unter uns zeigt stets auf, wie weit wir von unseren Glaubensgrundlagen entfernt sind und sollte bald im Bewusstsein an dem von ihm gewirkten Frieden beigelegt werden, der ein Geschenk seiner Gnade ist. Der Unfriede des Herzens hat immer Angst und Unsicherheit als Ursache. Und uns beherrscht ja schnell die Furcht, es könnte dies oder jenes in unserem Leben schieflaufen und vielleicht Leid und Unheil bringen. Lassen wir uns davon nicht beherrschen. Machen wir uns stattdessen alle uns angehenden Verheißungen bewusst. Denn es sind göttliche Zusicherungen. Dann brauchen wir keine Angst zu haben. Und erinnern wir uns nur an diese felsenfeste Tatsache, dass Gott denen, die ihn lieben, und das trifft auch auf alle seine Heiligen zu, alles zum Guten zusammenwirkt. Ja, Gott ist für uns, ist das Leitwort dieser Freizeit. Und wenn wir diese göttliche Zusage wirklich ernst nehmen und dem Glauben festhalten, dann verlieren alle Ängste ihre Macht und uns wird das Wort kostbar. Der Friede Gottes, der allem Denksinn überlegen ist, der wird eure Herzen und eure Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Das haben wir vom Klaus Dieter ja gehört. Das meint doch, dass unsere Gedanken, unser Grübeln, unsere sorgenden Herzensbeklemmungen nicht mehr durch übermächtige Angst gesteuert werden sollen, dann geben wir doch nur den Friedensstörern in unseren Herzen Raum. Wir hingegen dürfen in der erziehenden und beglückenden Gnade Gottes den Frieden immer wieder praktisch erleben. Und das ist ein göttliches Geschenk, ein Geschenk seiner Gnade. Ja, all das sollte vollauf genügen, um unsere Herzen zu festigen. Aber unser hartes Menschenherz hat da immer wieder Vorbehalte und kann solche Gnade schwer fassen und folgert lieber, wenn Gott mich angenommen und mir Güte erwiesen hat und ich dann nicht dies durch Frömmigkeit und gute Werke erwidere, so wird er mich Undankbaren von sich stoßen. Ja, das würde er auch tun, wäre er wie wir. Aber der unmissverständliche Wortlaut und die göttliche Logik belegen das Gegenteil. Wenn Gottes Liebe sich so machtvoll für uns betätigt, als wir Sünder waren, wie viel mehr werden wir jetzt, nachdem wir gerechtfertigt wurden, vor dem Zorn durch ihn errettet werden? Er wird doch nicht weniger für die Gerechten tun als für die Ungerechten. Hat er für die Rechtfertigung das denkbar größte Opfer gebracht? Wie sollte er dann seine geliebten Söhne im Stich lassen? Stehen wir fest in der befreienden Botschaft des Paulus. Im Bereich der Gnade sind wir gerettet. Nicht unser Wirken, unser Tun oder Lassen steht im Vordergrund. Wir stehen in der Gnade und Gnade spricht uns frei von aller Verurteilung. Gnade befreit uns aus der Versklavung unter die Sünde. Und die Befreiung aus der Versklavung unter die Sünde wird einem Gläubigen dadurch möglich, dass er dem Urteil Gottes zustimmt, das seinen alten Menschen am Kreuz zusammen mit Christus verurteilt. Und solche Befreiung geschieht nur der Gnade gemäß. Und solch ein Verurteilter und zugleich Befreiter sucht nichts Gutes mehr in sich selbst. Ihm genügt die Gnade Christi, wie wir es vom Bruder Dieter Landersheim gehört haben. In der Gesellschaft unserer Mitmenschen ist es ja anders. Da wird Selbsthilfe unterstützt und gelobt. Und wer sich nicht selbst helfen will, der kann nicht viel Hilfe von anderen erwarten. Gottesweise mit seinen Geschöpfen ist das vollkommene Gegenteil. als der Mensch seine eigene Schwachheit und Hilflosigkeit erwiesen hatte, sorgte Gott für eine sieghafte Kraft durch seinen gewaltigen Christus, den Retter des ganzen Weltalls. Und schon in seinem ersten Brief an die Korinther hatte Paulus ausdrücklich geschrieben, dass alle Verkündigung mit Christi Kreuzestod zu beginnen hat. Paulus heroldete das Wort des Kreuzes. Und diesem Wort wurde schon zu Lebzeiten des Apostels viel widersprochen. Aber nach Gottes Plan leuchtete dennoch seine Gnade immer größer und herrlicher auf. Das Wort vom Kreuz macht Schluss mit unserer Weisheit, mit unserer Kraft. Es führt uns zu Gottes Kraft und Weisheit, zum Wort seiner Wirkungskraft, zum Wort seiner Gnade. Gnade ist Gottes wunderbare Gabe an die Menschheit. Sie ist ein Geschenk, sie ist eine Gottestat, eine Gunst, die er denen erweist, die eigentlich das Gegenteil verdient hätten. Sie wurde schon vor äonischen Zeiten in Christus Jesus denen zugedacht, die Gott nicht ihren Werken gemäß, sondern seinem eigenen Vorsatz gemäß berufen hat. 2. Timotheus 1,9. Durch Gnade werden wir gerettet, gerechtfertigt und verherrlicht. Und Gnade ist die einzige Macht im Leben des Gläubigen, die es ihm ermöglicht, im Geist zu wandeln. Wir alle wissen wohl etwas von Gnade, aber mit ihrer Kraft, die unser ganzes Leben erneuern kann, sind nur wenige hinreichend bekannt. Und es ist wichtig für uns, den Reichtum der Gnade Gottes in seinem Heilsplan zu erkennen. Nur so werden wir auch einen tieferen Einblick in seine Liebe erhalten. Und der Weg dorthin führt über eine innige Vertrautheit mit seinem Wort. Und lassen wir darum das Wort Christi uns reichlich innewohnen. So ermahnt uns ja der Apostel auch im Kolosserbrief. Ja, liebe Geschwister, unser Ziel ist die Herrlichkeit Gottes. Einst ermangelten wir, wie alle Menschen, der Herrlichkeit Gottes, Römer 3,23. Und jetzt dürfen wir uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen. So waren wir nie, aber so werden wir sein. Und darüber können wir uns nur freuen. Und dies ist unsere sichere Erwartung, unsere Freude und übertrifft bei Weitem einen reinen Freispruch. Christus ist unsere Erwartung. Aber wie steht es um den Weg, der zwischen uns und unserem Ziel liegt? Er ist eine Kette von Erprobungen, in Nöten und Anfechtungen, die uns oft Tränen bringen, sodass wir das Ziel manchmal aus unseren Augen verlieren. Ist es uns auch unter solchen Umständen möglich, den Frieden Gottes zu erleben? Sind wir nicht durch Krankheit bedrückt, durch Enttäuschungen zermürbt? Versinken wir nicht oft im Kummer, ohne dass sich eine Hand Gottes rührt, um uns zu helfen? Fragt unser Herz nicht oft verzweifelt, kümmert sich Gott überhaupt um mich? Weiß er denn, wie es um mich steht? Sind alle diese Leiden nicht Belege seines Missfallens, seines Zornes, seines Unwillens? Unser eigensinniges Herz will verneinen, dass in solchen Lebenslagen Friede möglich sei. Und unser rebellisches Herz empört sich leicht auch in unserem Gnadenstand. Da brodelt es in uns, in stürmischen Tagen, vor Furcht und Kummer, Misstrauen und Unglauben. Gibt es wohl einen unter uns, der noch nie in Stunden des Zweifels solche Bitterkeit in seinem Inneren erlebte? Aber einer kann unser Herz besänftigen. Und er erhebt sich wie einst im Unwetter auf dem See Genezareth. Und siehe, der Sturm gehorchte seinem Wort. Er hat Frieden gemacht. Und darum lasst uns im Frieden und dankbar bleiben, nicht nur um der zukünftigen Freude willen und im Blick auf jene wunderbare Herrlichkeit, sondern auch in den Leiden von heute. Lasst uns aus Gottes Hand die Drangsal annehmen, dann erleben wir diese Segenskette, die im Römer 5 festgehalten ist, wie sich über geduldiges Ausharren die Bewährung kraftvoll entfalten kann und zur zuversichtlichen Erwartung wird. So, geliebte Geschwister in Christus, wir lesen in der Heiligen Schrift vom Frieden Gottes und ein andermal vom Frieden Christi. Es ist stets der eine Friede in unterschiedlichen Aufgabenfeldern. Ist da auch meist weniger vom äußeren Frieden die Rede. Und die Kolosserstelle, die wir gehört haben, die spricht von einem Frieden, der eine besondere Aufgabe in unseren Herzen ausüben soll und will. Und er bildet zuweilen einen bemerkenswerten Kontrast zu dem allgemeinen Unfrieden, der um uns herum in der Welt herrscht. Es ist der Friede Gottes, den er uns in Christus Jesus schenkt. Und es ist sein eigener Friede, der niemals ernstlich gestört werden kann, weil dazu keine Macht in der Welt und im ganzen All imstande ist. Er ist völlig unangreifbar und wir stehen völlig unter seinem Schutz. Und der Ausdruck Friede Christi, er weist darauf hin, dass der Friede unseres Herzens durch ihn, unseren geliebten Herrn, bewirkt wird. Christus ist vom Vater selbst zur alleinigen Friedensgrundlage ausersehen und bestimmt. Und er bewirkt dieses große Geschenk, indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht, und zwar sowohl auf der Erde als auch in den Himmeln. Da wird keines seiner Geschöpfe ausgenommen. Auch nicht die Finsternismächte. Ihnen fehlt es heute wahrlich an Aussöhnung und Frieden. Doch auch sie werden einmal ausgesöhnt, denn sie sind ein Teil des gesamten Alls, das ausgesöhnt werden wird. Sie sind mit eingeschlossen, wenn einmal der Sohn dem Vater die gesamte geheilte Schöpfung übergibt und dann Gott alles in allen ist, 1. Korinther 15, 28. Und das ist der weiteste Ausblick, das herrlichste Ziel, das wir in der gesamten Heiligen Schrift hören. Und allein Paulus, der Apostel der Nationen, hat es vorher verkündet, da es vorher ein Geheimnis war. Noch ist es nicht so weit. Noch liegt die Welt im Unfrieden mit Gott. Noch stehen ihr schwere Zeiten des Unfriedens mit Ängsten, Nöten, Kummer und Elend bevor. Und heute in der gegenwärtigen Zeit der Gnade sind nur die Glieder der Körperschaft Christi im Machtbereich des Friedens Christi. Und sie erleben den Frieden von, mit und in Gott. Wir erleben heute schon vorab, was unser geistliches Leben zu Gott hin betrifft, dass Christus allen Unfrieden, alle Zwietracht, alle Spannungen beseitigt, so wie er einmal für alle belastenden Feindschaften in der Schöpfung ein Ende finden wird und sie aufhebt. Er hat die Macht dazu. Und deshalb ist er unser Friede in jeder Weise. Ja, der Widerwirker und die gesamten Finsternismächte suchen unseren Herzensfrieden auf alle erdenkliche Art zu stören. Und sie tun dies, indem sie unseren Frieden von außen stören, uns in vielerlei unangenehme Situationen durch ihre menschlichen Handlanger verwickeln, uns in unserer Umgebung in schlimmen Verdacht bringen, persönlich anfeinden lassen, manchmal sogar tätlich angreifen. Und das alles geschieht in der Absicht, dadurch den inneren Frieden unseres Herzens zu erschüttern. Und so versucht der Widerwirker planmäßig Zweifel an der Festigkeit unserer Stellung in Christus Jesus und an unserer Heilsgewissheit in unser Herz zu sehen. Das ist auch dann der Fall, wenn wir fleischlichen und seelischen Begierden Raum gegeben haben und dann über unser ungeistliches Verhalten niedergeschlagen und betrübt werden. Geben wir dann dem uns innewohnenden Heiligen Geist Raum. Denn er ist ein Geist, nicht ein Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft. Er lässt uns besonnen folgern, dass wir trotz aller Niederlagen Gerechtfertigte in Christus sind und bleiben. Und so sagt die Schrift ganz unmissverständlich: Gerechtfertigt nun aus Glauben, nicht aus Werken, dürfen wir mit Gott Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist die bleibende Auswirkung der Rechtfertigung. Geliebte Geschwister, im Kolosserbrief wird der Friede Christi als ein Schiedsrichter in unseren Herzen bezeichnet. Das ist eine sehr wichtige Funktion. Ein Schiedsrichter ist ein Wettkampfleiter. Im Fußball gilt, abseits ist, wenn er pfeift. Er verteilt gelbe und rote Karten. Er führt Regie. Er ist ein Entscheider, der über die Einhaltung der Wettkampfregeln wacht, um rechtzeitig durch Verwarnung und Zurechtstellung einzugreifen. Und eben dies will der Friede Christi in unseren Herzen bewirken. Und dieser Schiedsrichter drängt uns nun, den inneren Herzensfrieden zu üben und unser Leben hineinzunehmen. Und dazu gehört es, dass wir unsere geistliche Waffenrüstung anziehen. Und da ist ja davon die Rede, die Füße unterbunden in Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und das betrifft auch das Verhalten untereinander und zu unserer gesamten Umgebung, in der wir leben. Da heißt es im Römer 12, vergeltet niemanden Übles mit Üblem. Seid angesichts aller Menschen auf Edles vorbedacht, wenn möglich durch das, was von euch kommt, die mit allen Menschen Frieden halten. Rächen sich nicht selbst, Geliebte, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde vergelten, so spricht der Herr. Vor allem will der Friede Christi Schiedsrichter in unseren Herzen sein und unser persönliches Verhältnis zu den übrigen Gliedern der Körperschaft Christi, also zu allen Heiligen, überwachen. In Römer 4, Vers 12 lesen wir, das Wort Gottes ist ein Richter der Überlegungen und Gedanken des Herzens. Ja, in der Heiligen Schrift ist ja das Herz das Zentrum des geistlichen Wesens, nicht wie man meist meint, der Gefühle, der Neigungen, die entstammen meistens dem Bauch. Es ist Sitz der Beweggründe, des Verständnisses, der Vernunft, der Denkart, der Liebe. Das Herz ist also das Zentrum unserer Persönlichkeit. Und bei allem ist also unsere Herzensstellung wichtig. Und uns wird zugesprochen, haltet Frieden untereinander. Und eine solche Ermahnung ist überhaupt nicht überflüssig. Denn erfahrungsgemäß, ihr habt wohl alle die Erfahrung gemacht, sind Gläubige oft weit empfindlicher als die Kinder dieser Welt. Im Kapitel 14 des Römerbriefes werden wir auf diese Schwäche hingewiesen und zu einem richtigen Verhalten, einem Wandel in Liebe ermahnt. Und Paulus hält dabei fest, demnach jagen wir nun den Dingen des Friedens und denen der Auferbauung untereinander nach. Unsere Zusammenkünfte sollen neben der Verherrlichung Gottes und seines Christus der gegenseitigen Auferbauung nützen. Und dazu dienen Zuspruch und Ermahnung. Und es wird uns Freude bereiten, uns einander so zu begegnen, wie wir es im 2. Korinther 13, Vers 11 hören. Im Übrigen, Geschwister, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch zusprechen, seid gleichgesinnt, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ja, Gott und Christus allein sind wahre Herzenskinder, wahre Herzenserforscher. Beim Kommen des Herrn wird er die Ratschlüsse des Herzens offenbar machen. Und darum lasst uns nie Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. In den Herzen der Gläubigen wohnen Gott und Christus durch den Heiligen Geist. Und Gott lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So endet die Versklavung durch die Finsternismächte und die Sünde. Und so legen sich die Unruhe und die Angst des Herzens. So wird sich der Friede Christi in unseren Herzen aus. Er wird zu einem Schiedsrichter, einem Kampfrichter, einem Entscheider, ja, zu einem Zurechtbringer. Ja, geliebte Geschwister, das Wort vom Frieden Christi als unserem Schiedsrichter steht ja nicht ohne Zusammenhang im Brief an die Kolosser. Durch den Frieden Christi in unseren Herzen werden wir von den beunruhigenden und den Frieden störenden Dingen auf dieser Erde bewahrt, die durch die vielfältigen Angebote dieser Welt hervorgerufen werden. Und der Schiedsrichter, der Friede Christi, lenkt unseren Blick auf eine wahre Befriedigung des Herzens und damit auf unsere Gesinnung nach droben. Und dieser Friede Christi entscheidet als Schiedsrichter zum einen, dass wir danach trachten, alles, was der alten Menschheit gemäß ist und den Frieden unseres Herzens stören würde, abzustreifen. Und er scheidet zum anderen, alles anzuziehen, was Auserwählten, Heiligen und Geliebten zukommt und den Frieden unseres Herzens verstärken und festigen kann. Wir stehen nicht allein, sondern wurden als Gläubige in Christus Jesus in eine Gemeinschaft berufen, und zwar als Glieder der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist. Und Christus hat in ihr Frieden gemacht. Frieden damals zwischen den Gruppen Christusgläubiger aus Israel und den Nationen, die dem Fleisch nach ihrer Abstammung nach Feinde waren. Die trennende Mauer hat er niedergerissen und die beiden eins gemacht, indem er sie in dem einen Körper mit Gott aussöhnte. Und mit seinem Kommen verkündet er als Evangelium Frieden euch den Fernstehenden, den Nationen, und Frieden euch den Nahestehenden Israel, weil wir beide durch ihn in einem Geist Zutritt zum Vater haben. Epheser 2, 17 und 18. Und alle Glieder dieser Körperschaft bilden eine wunderbare Einheit und sind stets eins in ihrem Haupt, Christus Jesus. Eine Körperschaft und ein Geist. ein Erwartungsgut unserer Berufung, ein Herr, eine Taufe, ein Glaube, ein Gott und Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Epheser 4, 4 bis 6. Alle sind dem Geist gemeinsame Loszeitinhaber eines Erwartungsgutes, eine gemeinsame Körperschaft und gemeinsame Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Epheser 3, 6. Und in dieser Einheit wurden wir als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, auch berufen, den Frieden Christi auf der Grundlage der Versöhnung nun als Ausgesöhnte in die Tat umzusetzen, im Wandel zum Ausdruck zu bringen. Und trefflich wird das im Epheser 4, 1 ausgedrückt. Ich spreche euch nun zu. Ich, der Gebundene im Herrn, sagt Paulus, würdig der Berufung zu wandeln, zu der ihr berufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. Ja, liebe Geschwister, wenn nun der Friede Christi als Schiedsrichter in unseren Herzen die Regelgewalt hat, dann werden wir unsere Berufung gemäß veranlasst, in allem Denken, Reden und Tun Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus zu verherrlichen und die dazu erforderliche Kraft und Weisheit Gottes, die stehen uns in Christus zur Verfügung. Und so ausgerüstet können wir die uns in Christus geschenkte Neuheit des Lebens in die Tat umsetzen und dem Ziel nachjagen, nämlich dem Kampfpreis der Berufung Gottes droben in Christus Jesus. Da hat es ja Frank Gold aber berichtet drüber. Lasst uns dabei ständig mit der Treue Gottes rechnen, der den Schiedsrichter in unseren Herzen wirksam werden lässt und auch wirksam erhält. Gott ist getreu, durch den ihr auch zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen wurdet. Rechnen wir damit? Oder rechnen wir oft viel zu sehr mit den möglichen Friedensstörungen der Finsternismächte? Dann erweisen wir uns als ängstliche und furchtsame und sind in der Regel Zweifler und Wankelmütige. Aber solche werden unseres Friedens häufig nicht ganz froh. Es ist natürlich gut, mit den Angriffen der Finsternismächte zu rechnen, damit wir unsere Waffenrüstung bereit und gebrauchsfähig erhalten. Aber doch nicht aus Angst und Sorge. Steht unser Herz etwa unter Hochdruck wegen der Zukunftsangst und Sorge? Lassen wir nicht die Unruhe der Welt in unser Herz. Der Friede Christi möge es vielmehr erfüllen. Rechnen wir mit der Kraft und Treue Gottes. Und der Gott des Friedens wird in Schnelligkeit den Satan unter euren Füßen zertreten. Wenn wir damit beständig rechnen, dann werden wir auch dankbar dafür sein. Und Dankbarkeit ist unsere Antwort auf Gottes Gnadenwirken in uns. Dank ist die Gott wohlgefällige Herzenseinstellung seiner Geschöpfe ihm gegenüber. Ja, Dankbarkeit ist der Wohlgeruch, der unser Flehen bei Gott angenehm macht. Und sie ist die einzige Kraft, die uns den Frieden bewahrt, als wären wir wie in einer Festung, wohin keine Unruhe dringt und wo wir völlig geborgen sind. Dort wird uns keine Sorge beunruhigen. Wir wissen doch, dass alles wohlbeschützt und abgewogen in den Händen Gottes geborgen ist. Wir dürfen Gott alles im Gebet mit Danksagung vorlegen. Und durch dieses Reden mit ihm werden wir in der Erkenntnis geübt, dass er machtvoll über allem steht und nie zu spät kommt. Wir dürfen uns geborgen wissen. Und der Glaube an ihn und das Vertrautsein und das Vertrauen in seinen Christus, das stimmen uns allezeit freudig, auch in stürmischer Bedrängnis, wissen wir doch, dass er die Macht hat, sich zur rechten Zeit zu erheben, um dem Sturm Einhalt zu gebieten. Machen wir reichlich von diesem Flehen im Gebet und Danksagung Gebrauch, dann wird sich sein Friede in unseren Herzen ausbreiten. Und in diesem Frieden, der in Schwierigkeiten gelassen, aber voller Zuversicht warten kann, sehen wir die Dinge mit Gottes Augen an. Der Friede Christi und der Friede Gottes in eine tiefe innere Stille, eine Gelassenheit, jenes innere Urteilsvermögen. Und in diesem Frieden können wir in der Tat schlicht ruhen, denn wir wissen uns in ihm. Wir wissen uns von ihm geliebt. Und sein Friede ist ein Gnadengeschenk, nimmt uns die Unruhe, wenn wir in Entscheidungen den richtigen Weg noch nicht sehen. Ein Kind Gottes darf alles in innerer Ruhe und Gelassenheit sehen. Es verliert nicht den Kopf und wird nicht unruhig. Es ist ideal für uns, unsere Herzen ständig im Lobpreis zu üben. Werden wir dankbar? Was ist solcher Dank anderes als ein Widerhall seiner göttlichen Gnade? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.